Wir wollen gleich wieder einsteigen im Judasbrief. Und zwar werden wir uns heute Morgen die Verse 14 bis 16 ansehen. Nur drei Verse, aber die sind vollgestopft mit Informationen für uns. Und ich möchte sie uns kurz vorlesen, damit wir sie im Hinterkopf haben, wenn wir darüber sprechen. Ab Vers 14 heißt es: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Hier sehen wir eine Aussage über das Gericht, über die Wiederkunft des Herrn, um zu richten, um Sünder zu überführen und zu bestrafen. Und das ist natürlich ein Thema, das sich durch das ganze Neue Testament zieht. Immer wieder sehen wir das auch. Es ist wichtigster Teil der Lehre von Jesus, der mehr über die Hölle zu sagen hatte als über irgendeine andere Person überhaupt. Und das geht sogar so weit, dass heute dieses Thema in unserer Gesellschaft allerdings überhaupt nicht mehr Beachtung findet. Die Realität der Hölle ist komplett abgeschottet. Und das geht sogar so weit, dass Pastoren sich nicht mehr darüber predigen, Autoren nicht mehr darüber schreiben, Evangelisten es überhaupt nicht mehr erwähnen. Und in unserer Kultur denkt man irgendwie, dass jeder im Grunde gut ist und das Leben nach dem Tod entweder glücklich ist oder es überhaupt nicht existiert. Die Hölle ist heutzutage weder politisch korrekt noch gesellschaftlich akzeptabel und nicht einmal missionarisch. Und wir haben uns so an die Abwesenheit der Hölle gewöhnt, dass wir bei der Evangelisation es nicht erwähnen oder nur oberflächlich, dass wir keine Drohungen und keine Warnungen über ewige Qualen mehr aussprechen. Aber andererseits sind die Aussagen der Bibel in Bezug auf die Realität der Hölle, die Realität der ewigen Bestrafung und die Realität der ewigen Finsternis so sehr deutlich in der Schrift, dass man sie nicht übersehen kann. Die Schrift sagt uns, dass die Geschichte der Menschheit mit Gottes Gericht über alles Gottlose endet. Und das steht in dem Text, den ich euch auch gerade vorgelesen habe. Ich möchte heute Morgen euch im Allgemeinen einen weitreichenden Überblick geben über dieses Konzept des endgültigen Gerichtes, damit ihr es einfach anhand einiger Details festmachen könnt. Erstens, wenn wir über die Wiederkunft des Herrn zum Gericht reden, reden wir von einem spezifischen Ereignis zu einem spezifischen Zeitpunkt. Wir reden nicht davon, dass das Leben endlos lange immer weitergeht und Gott irgendwie ab und zu ein gewisses Maß an Gericht ergehen lässt. Wir reden von einem besonderen Ereignis zu einer spezifischen Zeit. Denn der Herr kommt, um die Geschichte der Menschheit zu beenden und das letzte Gericht herbeizuführen. Um euch das zu zeigen, möchte ich euch bitten, dass ihr einmal mit mir zusammen Apostelgeschichte Kapitel 17 aufschlagt. Apostelgeschichte Kapitel 17. Wir werden das nur für einen Moment durchgehen, um euch nach Möglichkeit einen Gesamteindruck hier zu vermitteln. In Apostelgeschichte Kapitel 17 und Vers 31 heißt es, mit Rückblick auf Vers 30, Gott gebietet allen Menschen überall Buße tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Welcher Mann? Welcher Mann ist das? Der Rest des Verses sagt euch das ganz deutlich. Den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und derjenige, den Gott aus den Toten auferweckte, ist natürlich Jesus Christus. Er ist also der Mann, durch den Gott die Welt richten wird. Und er hat einen Tag festgesetzt, an dem er das tun wird. Die Geschichte der Menschheit setzt sich nicht einfach unaufhaltsam fort. Sie dauert nicht für immer an. Und die Geschichte der Menschheit ist tatsächlich sehr kurz. Man nimmt ein Ende mit einem spezifischen Ereignis, oder eine Serie von Ereignissen zu einer spezifischen Zeit, die von einer spezifischen Person, dem Herrn Jesus Christus, eingeläutet wird. Schlagt einmal Römer Kapitel 2 auf. Römer Kapitel 2 und Vers 5 ist ein guter Ausgangspunkt. Römer 2 und Vers 5, dort werden Sünder, die Zorn im Herzen anhäufen, erwähnt. Mit anderen Worten, sie häufen Schuld an, sie häufen durch Sünde zunehmende Verurteilung an. All ihre Sünden häufen Zorn an, beziehungsweise sammeln diesen an. Es heißt hier, häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Auch hier ist wieder ein spezifisches Ereignis zu einem spezifischen Zeitpunkt. Und der Tag des Zorns bringt herbei die Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. In Römer 2,16 heißt es, an dem Tag des Zorns, dem Tag des Gerichts, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Auch hier wird uns wieder deutlich, dass es ein Tag des Gerichts ist, der kommen wird. Aber achtet einmal auf 2. Petrus, 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 9. 2. Petrus 2 und Vers 9, da heißt es, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ja, den Tag des Gerichts. Im Buch der Offenbarung, einem weiteren Text außerhalb der Epistel des Judas, auch wenn es noch viele andere gibt, lesen wir am Ende von Kapitel 6, wie Gott den Himmel zerteilt und die Sterne hinabfielen und die Menschen zu den Bergen und Felsen sprachen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Und jetzt könnt ihr zurückgehen zu Judas. Judas und Vers 6, und da heißt es auch, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Und das ist kein tatsächlicher 24-Stunden-Tag, das ist ein Epos, ein Zeitraum, ein Zeitabschnitt, ein Zeitalter, aber es ist dennoch eine feste Zeit, und um jeden Tag aber und um die Stunde heißt es, weiß niemand. Aber wir müssen begreifen, dass die Bibel, wenn sie über Gottes Gericht und über die Sünde spricht, über das Gericht der Sünde spricht, letztlich von einem Ereignis spricht. Von einem besonderen Ereignis zu einer sehr präzisen Zeit, zu der der Herr selbst kommen wird, um zu richten. Die zweite Sache, die wir im Zusammenhang mit diesem Gericht begreifen müssen, ist, dass es ein allgemeines und öffentliches Gericht ist. Es ist ein allgemeines und öffentliches Gericht. Wir reden nicht davon, dass Menschen einfach ihr Leben führen, einfach sterben und in die Hölle einziehen und niemand weiß davon Bescheid. So wird man nicht davonkommen. Der Tag des Gerichts wird allgemein und öffentlich sein. Jeder von uns wird ganz gewiss für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben, heißt es in Römer Kapitel 14, Vers 12, jeder. Aber das wird nicht etwas Heimliches oder etwas Privates sein. In Matthäus 25 und Vers 31 sagt Jesus sogar, dass er zu seinen Jüngern über seine Wiederkunft spricht und er sagt, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Das ist sehr allgemein und sehr öffentlich. Es beinhaltet die ganze Welt der Sünder in einem letzten Strafgericht vor dem Thron Gottes, der Tag des Gerichts über alle Gottlosen. Und Offenbarung Kapitel 20 enthält ein lebendiges und noch genaueres Bild. Und Offenbarung 20 Vers 11 heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron, das ist der Thron des Gerichts, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Throne, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was sie in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es wird einen Tag des Gerichts geben, ein spezifisches Ereignis zu einer spezifischen Zeit, und es wird allgemein und öffentlich sein. Drittens, Gott ist der Richter. Hebräer 12, 23 wird Gott als Richter über alle bezeichnet. Er ist der Richter. Er besitzt die perfekten Qualifikationen als Richter, weil er vollkommen heilig und weil er vollkommen gerecht ist. Alle Verstöße gegen Gottes Gesetz sind Verstöße gegen seine Person. Römer 2, 2 heißt es, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entspricht, entsprechend über die er geht, welche so etwas verüben. Das ist, denkst du etwa, oh Mensch, wenn du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehst? Oder entfliehen wirst? Niemand entkommt dem Gericht Gottes. Es ergeht zu Recht, und das bedeutet, er richtet gerecht und rechtschaffen. Und dann viertens, das ist, obwohl Gott der Richter ist, hat er jenes Gericht an Christus delegiert. Er hat es an Christus delegiert, übergeben. Und das ist die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes, aber Jesus ist Gott. Gott hat sich entschieden, seine Rolle und Autorität als Richter an seinen Sohn zu delegieren. Schlagt einmal Johannes Kapitel 5 auf. Johannes Evangelium Kapitel 5, und dort heißt es in Vers 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Der Vater hat sich entschieden, alles Gericht dem Sohn zu übergeben, sodass eben derjenige, der verachtet und abgelehnt wurde, zum Richter wird. Derjenige, der sich selbst als Heiland und als Erlöser anbietet, wird zum Richter und Scharfrichter. Und weiter dort in Vers 27 lesen wir, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Er ist ein Richter, der geeignet ist, diese Verantwortung zu tragen, weil er sich mit der Menschheit identifizierte. Und Fleisch wurde, genau wie wir, weil er in allen Punkten versucht wurde, ebenso wie wir. Jesus allein wird richten, da Gott ihm dieses Privileg gewährt. Und dann am Ende von Matthäus Kapitel 16, Matthäus 16 heißt es, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Langsam fügen sich also die Puzzleteile zusammen. Der Herr Jesus Christus wird mit der Autorität, die ihm vom Vater, dem Richter, übertragen wurde. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird er kommen, um das letzte verheerende Gericht öffentlich und allgemein zu halten. Niemand anders als der Sohn des Menschen, der geeignet ist, wird dies tun. Er wird jetzt nicht der Retter, sondern der Richter genannt dort. Und hört einmal an, was in Apostelgeschichte 10, Vers 42 steht. In der Rede von Petrus heißt es, und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und Toten ist. Es ist einzig und allein Jesus. Und das haben wir bereits in der Apostelgeschichte 17, Kapitel 17 und Vers 31 gesehen. Er hat einen Tag festgesetzt, in dem er die Welt richten wird durch den Mann, den er bestimmt hat. Und das ist der Zeitpunkt, auf den die ganze Weltgeschichte sich zubewegt, Leute. Da gehen wir hin. Wir gehen auf dieses Gericht zu. Sie bewegt sich auf das Gericht Gottes zu, das Christus bei seiner Wiederkunft abhalten wird. Es gibt ein fünftes Element in Bezug auf dieses Gericht, das es zu verstehen gilt, und das ist, dass die Verheißung des Gerichts als Warnung gedacht ist. Die Verheißung des Gerichts ist als Warnung gedacht. Die Verheißung des Gerichts wurde von Gott dazu konzipiert, Furcht vor göttlichem Zorn hervorzurufen. Und Leute, das ist wirklich von zentraler Bedeutung. Jesus drückte es in Matthäus 10, 28 folgendermaßen aus. Er sagte, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Nun, Terroristen sind zu fürchten, das ist eine Sache. Krebs zu fürchten ist eine Sache. Herzerkrankungen zu fürchten ist eine Sache. Rückenschmerzen zu fürchten ist eine Sache. Übergriffe von Kriminellen zu fürchten ist eine Sache. Und Krieg zu fürchten ist eine andere Sache. Aber ewige Verdammnis zu fürchten ist eine weitaus wichtigere Furcht. Deshalb sagt die Bibel klar und deutlich, dass das Gericht ein spezifisches Ereignis ist, das sich zu einem spezifischen Zeitpunkt ereignen wird. Und das Gericht wird allgemein und öffentlich sein, und Gott ist Richter und hat dieses Gericht an seinen Sohn delegiert. Und die Warnungen, die sich durch die ganze Schrift ziehen, sind von Gott dazu gedacht, eine Furcht vor diesem Gericht hervorzurufen, eine Furcht, die zur Buße und Glauben führt. So gut ist unser Gott. Sechstens, und das sind wirklich sehr grundlegende Dinge, der Maßstab für das Gericht ist das Gesetz. Hört genau zu. Der Maßstab für das Gericht ist das Gesetz. Das Gesetz Gottes ist der Maßstab für das Gericht. Und alle Menschen werden zur Rechenschaft gezogen für ihren Gehorsam gegenüber diesem ein Gesetz. Auch wenn das Herz des Menschen trügerisch und gottlos ist, auch wenn er das Gesetz nicht einhalten kann, ist er dennoch dafür verantwortlich. Denn er ist absichtlich ungehorsam und strebt nicht nach der Vergebung und nicht nach der Gnade Gottes. Und das ist die Gnade, die ihm angeboten worden ist. In Römer 1 heißt es, dass niemand eine Entschuldigung hat, weil sie absichtlich gegen Gott gesündigt haben, weil sie absichtlich ungerecht geworden sind. Sie haben absichtlich die Vernunft ignoriert, die sie zu Gott zurückführt. Beziehungsweise in Römer 2 ist es das Gewissen, dass sie ignorieren, dass sie zu Gottes moralischen Gesetz zurückführen. In 2. Thessalonicher heißt es, dass er Vergeltung üben wird an denen, die dem Evangelium nicht gehorsam sind. Sie sind dem Gesetz nicht gehorsam und sie sind dem Evangelium gegenüber nicht gehorsam. Sie sind dem Gesetz nicht gehorsam, welches sie nicht einhalten können, und sie sind dem Evangelium nicht gehorsam, das sie von den Folgen des Gesetzes erlösen könnte. Der Maßstab für das Gericht ist also das Gesetz. Und die Namen derjenigen im Buch des Lebens, Leute, hört gut zu, sind nicht diejenigen, die nie gegen das Gesetz verstoßen haben, sondern diejenigen, die die Erlösung für ihre Sünde durch Christus und den Glauben an Gott erlebt haben und bußfertig um Vergebung ersucht haben, die Vergebung gesucht haben. Das sind diejenigen. Es gibt eine siebte Sache, die wir bedenken sollten, wenn ihr über den Tag des Gerichts nachdenkt. Und das ist der Ort des Gerichts. Der Ort des Gerichts zuerst auf der Erde und dann vor dem himmlischen Thron. Wir wollen hier nicht so viel Zeit verwenden, aber das Gericht über die Schafe und die Böcke, das ich euch aus Matthäus 25 ja schon vorgelesen habe, ist das eine. Es ist das Gericht der Nation, das auf der Erde stattfindet, wenn Christus auf die Erde kommen wird, um sein Reich aufzubauen. Das ist das irdische Gericht. Es beginnt in einem schrecklichen und mit einem verheerenden Gericht, das in dem Zeitraum der Trübsal beginnt, in 7 Jahren nach der Entrückung der Gemeinde, wenn auf der Erde die Hölle losbricht, weil Gott seinen Zorn ausgießt durch Dämonen, die Amok laufen, weil er die zurückhaltende Kraft des Heiligen Geistes zurücknimmt oder wegnimmt, Und es gipfelt in jenen Siegelgerichten und den Posaunengerichten und den Zornesschalen, die wir aus der Offenbarung kennen. Und dann kommt Jesus aus dem Himmel auf einem weißen Pferd und einem Schwert geht aus seinem Mund, um den gesamten Überrest seiner Feinde auf der ganzen Welt zu töten. Und dann kommen sie alle vor seinen Richterstuhl. Das ist in gewisser Weise ein Gericht, das in bestimmten Ausmaß auf der Erde stattfindet. Und der Tag des Gerichts am Ende des tausendjährigen Reichs, 1000 Jahre später, findet vor dem Thron Gottes statt, wenn alle Toten, die bereits tot sind, alle gottlosen Toten aller Zeitalter von ihrem Ort zurückgebracht werden, von ihrem Ort der Qualen zum Thron Gottes gebracht werden. Und zu diesem Zeitpunkt erhalten sie Leiber, die zu noch schrecklicheren Qualen geeignet sind und die sie damit ertragen können. Und das ist das Gericht des großen weißen Throns aus der Offenbarung, Kapitel 20. Hier findet sich also ein Element des Gerichts, das auf der Erde stattfindet. Und es spitzt sich am Ende der Zeit, wie das tausendjährige Reich genannt wird, zu. Und zu diesem Zeitpunkt zerfällt das gesamte Universum und ein neuer Himmel und eine neue Erde werden geschaffen und diese Gottlosen werden für immer daraus ausgestoßen, in den Feuersee geworfen. Und jene, die Gottes Kinder sind, werden für immer im Segen und der Freude und der Heiligkeit des ewigen Zustandes bleiben. Noch ein letzter Gedanke, achtens, das Urteil bei diesem Gericht lautet ewige Hölle. Es ist das Gericht der Verdammnis. Und das wird durch die Worte unseres Herrn sehr, sehr deutlich. In Johannes 5, 29, wir waren gerade im Kapitel 5, sagte er in Bezug auf das Gericht, die das Gute getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens. Das rechtschaffene Verhalten zeigte sich in ihrem veränderten Wesen. Ja, weil sie Gutes getan haben, zeugt das von ihrem veränderten Wesen. Die aber, die das Böse getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Gerichts. Und er beschreibt jenen Ort als Heulen und Zähneknirschen, als Qualen oder den Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Und Finsternis. Einfach ein schrecklicher Ort. Wenn ihr in der Bibel also über das Gericht lest, geht es nicht um etwas, das nur ab und zu stattfindet, quasi nach und nach, wie beim Aussehen von Ernten. Es gibt diese Art von Gericht, aber das Gericht, mit dem wir uns hier befassen, wir gehen jetzt zu Judas zurück und das Gericht, um das sich das hier in dieser Epistel handelt, ist ein spezifisches Gericht, das sich zu einer bestimmten Zeit ereignet, jenes Gericht, das allgemein und öffentlich ist, jenes Gericht, für das Gott, der Richter, sein Gericht an Christus übertragen hat, das in uns genügend Furcht hervorrufen soll, um uns zur Buße und zum Glauben zu führen. Jenes Gericht, das auf den Verstößen gegen Gottes Gesetz beruht, darauf, ob wir unser Vertrauen in Christus gesetzt haben, sodass die Sünden von uns genommen werden können. Jenes Gericht, das auf der Erde beginnt und vor Gottes Gericht im Himmel endet. Jenes Gericht, das mit ewiger Verdammnis endet. Und das ist der Tag des Gerichts. Die Frage ist, wie nah ist er? Näher als je zuvor. Näher als je zuvor. Es ist dieser Tag des Gerichts, an dem Judas hier denkt. Und geht einmal zurück zu dem Text und in Vers 14 sagt Judas, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle. Das ist das Endgericht, das ist der Tag des Gerichts. In Vers 14. Alle unbußfertigen, Gott ablehnenden Sünder steuern auf diesen Tag des Gerichts und auf ewige Qualen in der Hölle zu. Selbst jene, die bereits gestorben sind, selbst wenn es vor hunderten Jahren waren, und jene, die sterben werden, bevor dies geschieht, werden zum Zeitpunkt ihres Todes gerichtet für immer aus Gottes Gegenwart verbannt werden. Sie werden in der Zukunft auferweckt werden, um einen Leib zu erhalten, der für den ewigen Feuersee geeignet ist, und sie werden vor jenes letzte Strafgericht gebracht werden. Und in diesem Sinne erfolgt das Gericht, also jeweils dann, wenn ein Sünder stirbt, weil dann kann er nichts mehr daran ändern. Erinnert ihr euch an die Worte in Hebräer 9? Hebräer 9 heißt es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Und in diesem Sinne ist das Gericht persönlich und privat. Aber der Tag des Gerichts ist allgemein und öffentlich. Alle unbußfertigen, Christus ablehnenden Sünder steuern auf dieses letzte Strafgericht zu, das sich der große weiße Thron nennt, und auf den Feuersee und ewige Qualen der Seele und seines Leibes, der irgendwie für die Hölle dann geeignet ist. Oft wird die Frage gestellt, nun erlebt jeder Gottlose, jeder Sünder dieselbe Hölle? Erlebt jeder dieselben Qualen? Und die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. So wie es im Himmel unterschiedliche Dienste gibt, die auf unserer Treue hier auf Erden beruhen, wird es unterschiedliche Ausmaße des Leidens geben. Und ich kann euch anhand einer einfachen Textstelle das aufzeigen, und zwar aus Matthäus Kapitel 11. Zum Beispiel spricht Jesus von einigen Städten in Galiläa, wo er gedient hatte, und er sagte in Vers 21 dort, Matthäus 11, 21, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, und dann sagt er weiter unten, Vers 22, ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Sehr interessante Aussage. Für Einwohner von Korazin und Bethsaida wird es in der Hölle schlimmer sein. Für die Einwohner von Kapernaum wird es in der Hölle schlimmer sein als für die Einwohner der überaus sündhaften Städte von Tyros und Sidon. Und die waren wirklich durch und durch heidnische Städte. Es wird schlimmer sein. Warum? Nun, weil diese Ortschaften, die Menschen in diesen Ortschaften Kontakt hatten zu Gott, zu Jesus. Sie haben Jesus Lehren gehört. Sie haben seine Wunder gesehen. In Vers 24 heißt es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir, Kapernaum, ist es. Wie erstaunlich. Sodom. Ja, die Stadt der Homosexuellen, die sogar die Engel vergewaltigen wollten. Für Kapernaum, diese kleine Stadt am nördlichen Ufer des Sees Galiläa, wo Jesus diente, wird es schlimmer sein. Und es geht auf folgenden Grundsatz zurück. Wem viel anvertraut ist, dem wird auch was? Von dem wird auch viel abverlangt werden. Nun schlagt einmal Lukas Kapitel 12 auf. Lukas Kapitel 12 und Vers 47. Da heißt es, der Sklave aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Danach folgt der Grundsatz, dass von demjenigen, dem viel anvertraut wird, auch viel verlangt wird. Und das steht im Kontext des Gerichts, Leute. Und wenn ihr Gottes Willen kanntet und nicht danach gehandelt habt, bekommt ihr viele Schläge. Das ist der Gedanke dabei. Wenn ihr seinen Willen nicht kanntet, bekommt ihr weniger Schläge. Je mehr ihr über das Evangelium wisst, desto heißer wird die Hölle sein. Je weniger ihr wisst, umso erträglicher wird sie sein. Dennoch ist es schrecklich. Lasst euch nicht irre machen. Die Leute fragen, was ist mit Leuten, die das Evangelium nie gehört haben? Nun, werden sie in der Hölle sein? Ja. Aber je nachdem, wie viel Toleranz es dort geben kann, wird ihre Erfahrung weniger schlimm sein als die derjenigen, die die Wahrheit kannten und sie ablehnten. Nach dem Abschnitt aus Hebräer Kapitel 10, und das führt uns wieder zum Judasbrief, aber in Hebräer 10 heißt es in Vers 28, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Menschen, die das Gesetz Mose missachten, werden bestraft werden. Und sie werden erbarmungslos bestraft werden. Das ist Vers 29, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Besonders, wenn ihr das Evangelium mit Füßen getreten habt. Besonders, wenn ihr die Wahrheit kanntet und von ihr abgewandt habt. Die heißeste Hölle, die schlimmsten Qualen sind für solche, die die Wahrheit kannten und sie ablehnten. Und das ist es, was wir als Abtrünnigkeit bezeichnen. Und das bringt uns zurück zu dem Judasbrief. Denn das ist ein Buch über diese Abtrünnigkeit. Es sind solche, die die Wahrheit kennen und sie dennoch ablehnen. Und verfolgt diesen Gedanken noch mal ein bisschen weiter. Wenn ihr nichts über das Evangelium wisst, wenn ihr sehr wenig über das Gesetz Gottes wisst, werdet ihr immer noch sterben. Ihr werdet dennoch in die Hölle einziehen und im Gericht leiden. Aber wenn ihr das Gesetz Gottes kannte und es abgelehnt habt, wird das Leid umso größer sein. Wenn ihr das Evangelium Christi kanntet, möglicherweise ein- und ausgegangen seid in Gemeinden und immer wieder gehört habt und ihr es ablehnt, ist euer Leiden größer. Und ich füge hinzu, wenn ihr das Evangelium Jesu Christi kanntet und es abgelehnt habt und ein Lehrer von verdrehten Lehren und verachtungswerten Irrlehren geworden seid, ist euer Gericht am schlimmsten und noch viel schlimmer. Die Schriften über das Gericht dazu dienen sollen, Menschen zu warnen, so sollte das die Lehrer in Angst und Schrecken versetzen. Sie sollten panische Angst vor dem haben, was sie erwartet. Die abtrünnigen, falschen Lehrer, die im Rahmen des Christentums bleiben und verborgen sind, die Gott und Christus repräsentieren und die Wahrheit verdrehen, um Seelen zu stören, werden die strengste Bestrafung von allen erleiden. Wisst ihr, es gibt viele in dieser Kategorie. Nicht zuletzt sind da die Pharisäer, die behaupteten, Gott zu repräsentieren, die Wahrheit Gottes zu lehren. Sie waren Menschen, sie waren das sozusagen das Gewissen der Menschen. Sie kannten das Gesetz Gottes, sie waren Gottes Vertreter auf der Welt. Und Jesus sagte ihnen quasi, ihr macht die Menschen durch eure Lehren mehr als zuvor zu Söhnen der Hölle. Wehe ihr Schriftgelehrten! Und Pharisäer, sagt Jesus zu ihnen, ihr Heuchler, dass sie getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengemeinde und voller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und in Vers 33, Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Die schlimmsten Schmähreden im Neuen Testament richteten sich gegen falsche Lehrer, welche Menschen im Namen Gottes, im Namen Christi in die Irre führten. Nichts wird vergleichbar sein mit dem Leiden geistlicher Betrüger, diesen geistlichen Fälschern, den falschen Propheten, den falschen Lehrern, den christlichen Betrügern, den Liberalen, den geistlichen Nachahmern von Priestergewändern, den Theologen, die das Evangelium verleugnen. Sie haben die schlimmste Hölle zu erwarten. Nun, Judas, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus und Bruder von Jakobus, wurde inspiriert durch den Heiligen Geist, diesen Brief zu schreiben und ihn über das Thema der Abtrünnigkeit zu schreiben. Und er befasst sich in erster Linie mit dem Gericht über Abtrünnige, auch wenn er sie charakterisiert, immer in Bezug auf das Gericht. In Vers 4 befasst er sich mit ihrer Anwesenheit, erinnert ihr euch? Es haben sich Leute eingeschlichen, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. In Vers 12 spricht er über ihre Anwesenheit in der Gemeinde. Sie sind Riffs, Ja, sie sind Schandflecken, diese Felsen, diese gefährlichen Felsen unter der Wasseroberfläche. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Sie weiden sich selbst ohne Scheu. Sie haben sich im Christentum eingenistet. Und er beschreibt ihren Charakter. Und er sagt, sie sind zügellos, sie sind unzüchtig, sie sind befleckt, sie sind Tiere wie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande aufschäumen, Ehrsterne. Sie sind wie unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und entwurzelt. Und er spricht über ihren Einfluss. Und sie haben großen Einfluss. Gehabt zumindest. Sie haben es geschafft, viele Menschen auf Abwege zu führen. Und er spricht über ihre Lehre, die Verleugnung der Herrschaft. Sie sind Libertinisten, sie sind Gesetzlose und rechtfertigen ihre bösen Werke. Aber er spricht immer über ihr Gericht. Er lässt es nie aus seinem Blickwinkel. Und wenn er zurück zu Vers 3 geht, heißt es, ich schreibe euch, ihr müsst für den Glauben kämpfen. Und dann Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und sofort sagt er, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Und in Vers 6 spricht er über die Illustration der Engel, abtrünnige Engel, immer in Bezug auf das Gericht. Er hat für sie das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt. Dort hat er sie verwahrt. Und er spricht über Sodom und Gomorra, diese perversen Städte, die als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Er spricht über diese falschen Lehrer in Vers 10, die alles lästern, was sie nicht verstehen. Dinge, die sie von Natur aus wissen, wie unvernünftige Tiere. Und er sagt sofort, durch diese Dinge werden sie, was? Zerstört. Und in Vers 11 sagt er, sie sind wie jene, die Kain und Bileam gefolgt sind. Und wie jene, die in der Rebellion Koras ins Verderben geraten. In Vers 13 sagt er über sie, dass das Dunkel der Finsternis ihnen in Ewigkeit aufbewahrt wurde. Und jetzt in den Versen 14 und 15 sagt er spezifisch, dass der Herr kommen wird, um Gericht zu halten über alle Gottlosen und insbesondere sie. Das sollte für jeden, der in Erwägung zieht, sich als falscher Lehrer zu betätigen, absolute Furcht einflößen. Der Judasbrief ist sogar so furchteinflößend, dass wir für die Verse 1 und 2 wirklich dankbar sind. Denn wir könnten sonst denken, wir würden mitgerissen, hätte Judas nicht gesagt, ihr seid Berufene, ihr seid Geliebte, ihr seid Bewahrte. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr, sagt er dort. Dieser Brief ist so furchteinflößend, dieser Brief ist so erschreckend und enthält so viele Warnungen, dass ein Christ, der das liest, zu Tode erschrocken sein könnte. Dass diese falschen Lehre ihn dahin beeinflussen könnten, dass er für immer verdammt wäre. Und deshalb beginnt Judas mit einer wichtigen Aussage über die Sicherheit wahrer Christen. Sie sind Berufene, sie sind Geliebte und sie sind die Bewahrten. Und wir werden geschützt vor dem Einfluss falscher Lehrer und vor dem Gericht, das sie ereilt. Da sie also hier nichts zu befürchten haben und wir genauso wenig, kann er sie auffordern und uns damit auch auffordern, uns zu engagieren, für diesen Glauben zu kämpfen. Wir müssen ernsthaft für den Glauben kämpfen. Wir müssen den Kampf gegen diese falschen Lehrer ziehen. Wir können das mit einiger Kühnheit und einiger Furchtlosigkeit oder gewisser Furcht müssen wir schon haben, damit unsere Kleider nicht versenkt werden, wie Judas das später in diesem Brief sagt. Aber wir beteiligen uns selbst am Kampf für den Glauben und kämpfen ernsthaft für diesen Glauben. Und wir wissen, Leute, dass wir dabei wie ausgehen? Als Sieger. Wir brauchen keine Angst haben. Deshalb werden wir aufgefordert, uns am Kampf für die Wahrheit zu beteiligen. Und die Wahrheit steht auf dem Spiel. Und der Brief ist ein Ruf zu den Waffen, um die Wahrheit vor jenen zu schützen, die sie für persönlichen Gewinn verdrehen, sodass Seelen verdammt werden. Falsche Lehrer sind zerstörerisch, aber sie können uns nicht selbst zerstören. Dennoch sind sie zerstörerisch und wir müssen kämpfen, um die Wahrheit zu beschützen. Wir dürfen sie in keinerlei Hinsicht fürchten. Wir müssen wissen, dass sie am Ende gerichtet werden. Betrachte einmal am Ende von Vers 4, was dort steht. Sie sind zum Gericht aufgeschrieben, heißt es dort. Dort steht buchstäblich, wurden lange zuvor für die Verdammnis gekennzeichnet. Und das bedeutet nicht, dass sie irgendwie ein Kreuz auf ihrer Stirn haben oder irgendein X da auf der Stirn haben, sondern es bedeutet, dass über sie geschrieben wurde. Über ihre Zerstörung wurde vor langer Zeit geschrieben. Und wir sind das bereits durchgegangen. Wir haben diese Textstellen im Alten Testament, die sich damit befassen, besprochen. Aber es gibt viele Schriftstellen über die Zerstörung falscher Lehre und über jene, die gegen die Wahrheit Gottes verstoßen. Die Verderben wurde vorhergesagt, vorher aufgeschrieben. Das Gericht ist hier, wie ich angemerkt habe, in den ganzen Text eingearbeitet. Das Gericht ist immer da. Es wird sein Augenmerk lässt er niemals von diesem Gericht weg. Dieser ganze Brief ist irgendwie ein Fluch über diese Abtrünnigen. Ein Fluch über falsche Lehrer. Und deshalb warnt Judas falsche Lehrer und ruft uns auf, dass wir zu den Waffen greifen, um für die Wahrheit zu kämpfen. Und das führt uns zu Vers 14. Judas kommt zum Höhepunkt und sagt in Vers 14, wir haben uns schon damit befasst, über die Prophetie des Henochs haben wir gesprochen. Wenn ihr das verpasst habt, holt euch die CD oder hört euch das auf dem Internet an. Da heißt es, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Und so führt er die Ankunft des Herrn zum Tag des Gerichts ein. Hier ist der Tag des Gerichts. Und ich möchte euch anhand dieser Aussagen über den Tag des Gerichts in den Versen 14 bis 16 vier Gewissheiten oder vier Fakten geben über das göttliche Gericht. Nur ganz kurz. Zeit schreitet voran. Erstens erfahren wir, dass der Herr kommen wird. Das ist die erste Gewissheit. Der Herr wird kommen. Wie wird uns das gesagt? Nun, weil der Autor das in der Vergangenheit schreibt, sagt er, siehe, der Herr ist gekommen, in diesen prophetischen Worten, in einem nicht-kanonischen, wir haben darüber gesprochen, in einem nicht-biblischen Prophezeiung im Namen Henochs aufgezeichnet wurde diese Wahrheit bekräftigt durch die Wahrheit. Und die Wahrheit lässt sich in diversen Quellen außerhalb der Bibel auch finden. Und hier wird eine dieser Wahrheit bekräftigt durch Judas. Das Buch Henoch war zu jener Zeit ein beliebtes Buch. Und das wissen wir aus der Geschichte. Und die Menschen hatten es gelesen und waren damit vertraut. Und dieses Buch enthält diese eine präzise Aussage. Und hier wird auf die Zusicherung und Gewissheit der Ankunft des Herrn hingewiesen. Weil es so ist, als ob diese Person, die das schreibt, namens Henoch eine Schau hat und den Herrn kommen sieht. Es wird beschrieben wie von einem schockierten Augenzeugen. Die Prophezeiung von Henoch war gesprochen, als sei das Gericht so zu sehen, als wäre es schon da gewesen. So sicher ist es. So sicher ist es. Nun, nicht jeder denkt das. Wenn ihr zurückgeht zu 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3. Petrus hat ja dort einen eineigen Zwillingsbericht geschrieben zu dem Judasbrief. Da schreibt er, dabei sollt ihr von allem das erkennen, dass am Ende der Tage, und das sind die letzten Tage seit dem Kommen des Messias, und wir leben in diesen Tagen, die Tage zwischen dem ersten und zweiten Kommen sind das, dass am Ende dieser Tage, seit der Messias gekommen ist und das Gericht verheißen hat, und es werden in diesen Tagen Spötter kommen, sagt er, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Ja, sie leben nach ihren eigenen Begierden, wie Judas es gerade geschrieben hat, und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Leute, das ist Hohn. Und sie sagen, der wird nicht kommen. Denn seitdem die Väter entschlafen ist, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Leute, so dumm ist ihre Vorstellung. Er wird nicht kommen. Er ist noch nie gekommen. Er wird nicht kommen. Das haben auch die Leute vor der Sintflut gesagt. Die haben gesagt, Leute, es hat noch nie geregnet. Das wird nicht regnen. Und das ist, als würde man sagen, wisst ihr was, Leute, wir werden nicht sterben. Ich bin noch nie gestorben. Ja, genauso dumm ist das. Aber das ist die sogenannte Uniformitätsregel der Evolution. Das heißt, alles bleibt, wie es immer war. Ja, es gibt ein bestimmtes Schema und das entwickelt sich alles. Alles bleibt, wie es war. Sag mal, habt ihr die Sintflut vergessen? Die gesamte Menschheit wurde ausgelöscht. Habt ihr alle Katastrophen vergessen? Es geht nicht alles so weiter, wie es zu Beginn der Schöpfung war. Und Petrus fährt fort, darüber zu reden. Es entgeht ihrer Aufmerksamkeit, dass der Himmel durch Gottes Wort schon von Anfang an war. Und das geht schon gegen ihre Regel der Uniformität. Die Erde wurde geschaffen. Sie entsteht nicht durch einen Prozess. Sie wurde von Gott geschaffen. Und dann kommt Gericht über sie. Gott bringt die Sintflut. Und das war ein Gericht, das Gott gebracht hat. Das war kein Prozess. Und in Vers 6 sagt er dann, die damalige Erde ging infolge einer Wasserflut zugrunde. Auch nach der Schöpfung gibt es keine Uniformität. Bei der Schöpfung und bei der Sintflut handelt es sich nicht um eine Uniformität. Und in Vers 7 heißt es, der jetzige Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer bewahrt. Und es zeichnet sich eine weitere Katastrophe ab. Schon nach der Schöpfung gab es eine Katastrophe und in der Zukunft wird es eine weitere Katastrophe geben, nicht durch Wasser, sondern durch Feuer. Sie wird für den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen aufbewahrt. Meint ihr, dass schon viel Zeit verstrichen ist? Nun, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Vers 8. Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie was? Ein Tag sind. Seit der Schöpfung sind noch keine 10.000 Jahre vergangen. Wahrscheinlich eher so um die 6.000 plus. Und in Gottes Gedanken sind das nur 6 Tage und das könnte sehr bald kommen, dass das nächste Gericht ansteht. Er wird kommen. Warum? Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, schreibt Petrus. Das ist einfach deshalb noch nicht gekommen, weil er geduldig ist, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krach vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da ihr das wisst, was für Menschen solltet ihr sein? Der Herr wird kommen. Er wird kommen. Und er wird kommen, um die Gottlosen zu richten. Und das wird in einer Zeit beginnen, die wir als die Trübsal bezeichnen oder Drangsal, mit Aufruhr auf der Erde und im Himmel, der im Verlauf der Siegel und Posaunen und Schalengerichte immer schlimmer wird und in der Rückkehr Jesu Christi gipfelt, der Errichtung seines Reiches, an dessen Ende dann Zerstörung des ganzen Himmels und der Erde, wie wir sie jetzt kennen, steht und alle werden vor diesen großen weißen Thron geführt und dann letztlich die Gottlosen alle in die Hölle gestoßen. Er wird kommen. Und zweitens erfahren wir nicht nur, dass er kommen wird, sondern er wird nicht alleine kommen. Wie heißt es da? Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Ja, allein ist der Richter, aber er wird von Tausenden seiner Heiligen begleitet. Und da gab es im Laufe der Geschichte immer wieder unterschiedliche Auffassungen, was das bedeutet. Einige sagen, das bezieht sich ausschließlich auf Engel. Und es gibt Verse, die benutzen das Wort, der Herr wird mit seinen Angelos kommen, mit seinen Boten. Aber Angelos, das Wort Engel, das als Engel übersetzt wird, muss nicht notwendigerweise nur Engel bedeuten. Es kann es. Und ich glaube, dass sowohl Engel als auch alle Heiligen kommen werden. Hier heißt es, er wird mit allen Heiligen kommen, mit seinen heiligen Zehntausenden kommen. Und wir sind Heilige. 1. Korinther Kapitel 3, 1 Vers 2 und 1. Thessalonicher 3 Vers 13 werden wir als Heilige bezeichnet. Gläubige sind Heilige. Wir sind abgesondert und kehren mit Christus zurück. Und in Offenbarung Kapitel 19 und Vers 14 wird beschrieben, wie wir mit Christus bei seiner Wiederkunft zurückkehren. Er kommt aus dem Himmel geritten in diesem fantastischen Bild und Mit ihm kommen Armeen aus dem Himmel, gekleidet in weißer und reiner Leinwand. Es erscheint, dass es hier am besten zu verstehen ist, dass damit die Gläubigen gemeint sind. In Sacharja 14, Vers 5 heißt es, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Es könnte sein, dass es sich hier wirklich auf alle Gläubigen bezieht. Und das könnte uns mit einschließen, auch wenn das nicht der Fall ist, es könnte sich hier auf die Heiligen und auf die Engel beziehen, gleichermaßen. MacArthur glaubt, dass sich das hier an dieser Stelle mehr auf die Engel bezieht, weil das Gericht im Kontext steht. Ich sehe da kein Problem mit, beides zu sehen. Und es werden sowohl Engel kommen als auch die Heiligen. Und bei der Offenbarung des Herrn wird es Gericht geben. Und in diesem Kontext werden Engel auch Gericht ausüben. Das sehen wir in der Schrift, 2. Thessalonicher 1, 7, heißt es bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Und hier sind die Engel angesprochen in diesem Kontext. Ich glaube, dass beide Gruppen hier vorhanden sind, sowohl Heilige als auch Engel. Und wir haben das auch schon gesehen. Matthäus 24, 25 wird beschrieben, wie Christus mit den Engeln zurückkehrt. Drittens gibt es eine Sache, die wir hier über diesen Tag des Gerichts erfahren. Wir erfahren, dass er kommen wird, dass er nicht alleine kommen wird und wir erfahren, aus welchem Grund er kommen wird. Das ist das Dritte, um Gericht zu halten über alle, Vers 15, um Gericht zu halten über alle Menschen. Und alle bedeutet jeder, der gegen Gottes Gesetz verstoßen hat. In Vers 15 werden sie sogar noch näher diffamiert, um alle Gottlosen unter ihnen zu strafen. Also alle Gottlosen. Und er kommt also, um Gericht über alle zu halten. Und wer sind alle? Alle Gottlosen. Und das Verb elenko bedeutet überführen im Sinne von für schuldig befinden. So wie wir sagen, die Geschworenen haben ihn für schuldig gefunden. Es bedeutet, sie als schuldig zu entlarven. Es besteht keinerlei Hoffnung, dem zu entrinnen. Und ihr habt keine Verteidigung, kein Fürsprecher und keinen Anwalt. Alle Verbrechen gegen Gott werden auf dem Konto eines jeden Sünders vermerkt. Es gibt keinen Fürsprecher, es gibt keine Berufung, es gibt kein Entkommen. Alle Asebäer, die Gottlosen, die Respektlosen, heißt es, werden der Verbrechen gegen Gott überführt, die mit ewiger Hölle bestraft werden. Und sie werden anhand der Aufzeichnung ihrer Sünden in den Büchern gerichtet und in die Hölle geschickt. Denn wir haben zwar alle Sünden begangen, doch ihre Namen stehen nicht im Buch des Lebens. Wir erfahren also, dass Jesus kommen wird, dass er zusammen mit seinen Engeln und mit allen Heiligen kommen wird und dass er kommen wird, um Gericht zu halten. Und eine letzte Sache, viertens, die es zu bedenken gilt, ist, wir erfahren den Grund für jenes Gericht. Und das besteht im Folgenden. Seht einmal auf Vers 15. All ihre gottlosen Taten, die sie auf gottlose Weise begangen haben und all die harten Worte, die gottlose Sünder gegen Gott geredet haben, da steht es. Das ist der Grund. Denn Gott ist gerecht und er wird der Sünde ein Ende machen. Er wird der Sünde einen Schlussstrich ziehen. Er wird Sündern ein Ende machen und er wird ein Reich der Gerechtigkeit und letztlich der ewigen Gerechtigkeit einläuten. Wie viele Male kann man wohl gottlos sagen? Schaut euch das mal an, wie oft das hier vorkommt. Versteht ihr, worum es hier geht? Gegen Gott sind sie. Sie sind respektlos. Sie sind gotteslästerlich. Sie werden für alle ihre gottlosen Taten und für all die harten Worte, die gottlose Sünder gegen den Herrn selbst geredet haben, bestraft werden. Alle Sünder häufen sich Zorn auf für den Tag des Zornes und werden an jenem Tag bezahlen. Und in Vers 16 sagt Judas, das sind Unzufriedene. Und da bezieht er sich wieder auf die Gottlosen, die Zerstörung der Sünde. Und er geht auf diese Gruppe abtrünniger, falscher Lehre zurück. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Und er kehrt zu den Abtrünnigen zurück, die in Vers 14 beschrieben wurden, und er befasst sich besonders mit den Sünden ihres Mundes. Sie sind Nörgler, sie sind Kritiker, arrogante Leute, sie sind Schmeichler. Diese Heretiker werden als Unzufriedene beschrieben. Gongustes, das wird im Griechischen in der Septuaginta benutzt, um die murrenden Israeliten zu beschreiben, die sich über Gott beklagen und die über den wahren und lebendigen Gott im Alten Testament murrten, und selbst Juden im Neuen Testament zu Jesu Zeiten murrten und machten sich darin schuldig. In Johannes 6, 41 heißt es, da murrten die Juden über ihn, das ist über Jesus, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Sie murrten über die Wahrheit und sie beschwerten sich gegen Gottes heiliges Gesetz, gegen sein Wort. Und sie griffen den Herrn an, indem sie seine Wahrheit angriffen. Und wir haben das schon bereits in Vers 4 gesehen, wir haben das in Vers 8 gesehen, wir haben das Vers 11 gesehen. Die Illustration der Dinge, die sie gegen Gott sagen, ist tatsächlich sehr verblüffend. Da heißt es, sie stürzen sich kopfüber in Gotteslästerung. Sie stürzen sich kopfüber in Rebellion gegen den wahren Gott. Und er sagt, dass sie mit ihrem Geschick hadern, was so viel bedeutet wie jemanden die Schuld zu geben. Es ist ein Wort, das die Griechen benutzen, um einen Menschen zu beschreiben, der ständig unzufrieden und ständig missmutig ist. Und sie ordnen sich nie Gottes Willen unter und nie seinem Wort unter. Sie murren darüber. Und sie beklagen sich darüber, sie maulen darüber, sie widerstreben Gottes Willen, sie hassen ihn, sie lehnen sich gegen Gottes Willen auf. Und das ist immer typisch für falsche Lehrer. Leute, sie akzeptieren die Wahrheit nicht, sie ordnen sich niemals Gottes Willen oder Gottes Wort unter. Im 2. Petrus findet sich viel Ähnliches. Der Weg der Wahrheit wird um ihretwillen verlästert werden. Und sie sprechen harte Worte gegen Gott und gegen Christus und gegen die Wahrheit. Und sie wandeln nach ihren eigenen Lüsten. Und das ist ein Kommentar zu ihrem Verhalten. Wir haben das bereits in Vers 8 eingehender gesehen. Deshalb brauchen wir da nicht so drauf eingehen. Sie werden von ihrem Ego beherrscht, heißt es da. Sie reden hochmütig. Hyperankos, sie reden geschwollen über sich selbst, sie plustern sich auf. Warum schmeicheln sie Menschen? Haben wir auch schon darüber gesprochen. Warum? Es geht ihnen um ihr Geld. Geld, Einfluss. So schaffen sie es, sich an Geld heranzumachen. Wenn sie sich im Fernsehen präsentieren, stehlen sie Menschen regelrecht das Geld aus der Tasche. Und sie sind in vielen falschen Gemeinden und Institutionen, bei denen es immer nur um was geht, um Profit. Wir haben das in den letzten Vers schnell abgeschlossen, aber ich denke, wir haben in der Vergangenheit so viel darüber gesprochen, dass wir das nicht vertiefen müssen. Die einzigen Dinge, die wir uns fragen müssen, sind, ob wir uns mit dem Ob befasst haben, und das haben wir, ja, er wird kommen, ob wir uns mit dem Wer beschäftigt haben, und das haben wir auch, er wird nicht alleine kommen, sondern mit allen Heiligen, und ob wir uns mit dem Warum beschäftigt haben, und das haben wir auch, wegen der Gottlosigkeit. Und die einzige Frage, die sich noch stellt, ist, Herr, wann wird es sein? Und ich kann euch eins sagen, wir wissen es nicht. Ich kann euch es nicht sagen. Wir glauben, dass die Entrückung das einläutet, dass die Entrückung der Gemeinde das Ganze einleitet, ein heimliches Ereignis ohne Vorwarnung. Der Herr wird seine Gemeinde wegnehmen und dann wird das Gericht beginnen. Und die heißeste Hölle bleibt dann den Abtrünnigen, falschen Lehrern vorbehalten. Nun, vielleicht sind einige von euch am Zaudern. Vielleicht wisst ihr nicht, ob ihr Christ seid oder nicht. Und vielleicht macht ihr euch immer noch Sorgen über falsche Lehrer und wie viel Kontakt ihr damit habt. Wenn das so der Fall ist, dürft ihr euch gerne auch mit uns aussprechen. Aber im nächsten Abschnitt und bei der nächsten Predigt wird es genau darüber gehen. Werden wir deshalb darüber sprechen, wie wir vermeiden können, durch falsche Lehrer befleckt und verunreinigt zu werden. Aber bevor wir dahin kommen, werden wir uns in den nächsten drei Predigten dem Thema der Liebe Gottes noch zuwenden, die wir Weihnachten begonnen haben, diese Serie. Und die werden wir in den nächsten drei Predigen beenden. Und danach werden wir das Thema von Vers 17 im Judasbrief aufgreifen und dieses Thema abhandeln. Lass uns hier beten an dieser Stelle.